Heute etwas Kontrastprogramm zum vermeintlich geschichtsträchtigen Tag, denn heute ist ja Bundestagswahl. Und zwar mache ich heute eine Top-10-Folge der größten Fehleinkäufe, die ich mir bisher in meinem Leben geleistet habe. Vermutlich gab es auch viel mehr als die, die ich heute aufführe, aber die 10 heute sind mir halt eingefallen. Schauen wir mal, ob ich nächste Woche dann über die Top 10 positiven Einkäufe spreche. Mal schauen, wie die Folge jetzt heute läuft. Fangen wir mal an. Also das Ganze hat auch keinen großen Hintergrund, soll eigentlich nur ein bisschen unterhalten. Die Nummer 10 ist eine Aktie, die ich so im Rahmen dieses neuen Marktes um die Jahrtausendwende gekauft habe. Also es gab ja damals diesen neuen Markt und diese Dotcom-Blase, die dann im März 2000 geplatzt ist. Und natürlich war ich da voll dabei. Ich würde allerdings sagen, ich kann gar nicht so viel dafür. Naja, doch, ich kann schon was dafür. Aber die Aktie selbst wurde mir damals von meinem Vater empfohlen und der sagte halt, ja, also die Lucent Technologies, das ist ein solider Wert, das geht ganz sicher weiter nach oben. Und ich habe die dann damals so, ich glaube, es war so 97, 98 gekauft, also vor der Jahrtausendwende noch. An den Einstiegskurs kann ich mich gar nicht mehr genau erinnern. Ich denke, es war so um die 60, ja, was war das, Mark oder Euro, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr. Auf jeden Fall ging es kurz nach meinem Einstieg steil bergabwärts und zwar kontinuierlich. Und dann habe ich irgendwann meinen Vater gefragt, ja, also ist es gut so oder soll ich nicht vielleicht mal verkaufen? Und er meinte, nee, nee, die kommt schon wieder. Aber ich denke, ich habe letztendlich 80% des Werts verloren. Ich glaube sogar, das waren damals, ja, das war relativ viel Geld damals. Ich glaube, das waren so 3000 Mark oder so, die ich da eingesetzt hatte. Mehr oder weniger alles, was ich hatte. Und dann ist es halt so dahin geschmolzen und irgendwann, wie ich es dann immer sehen konnte, habe ich es dann verkauft. Also vom monetären Verlust her gesehen ist das wahrscheinlich sogar der Top-Fehlkauf, aber da das schon so lange her ist, habe ich es jetzt mal ganz hinten angesiedelt. Und vielleicht wäre ich sogar eines Tages wieder in die Gewinnzone gekommen. 2006 haben die dann mit Alcatel irgendwie fusioniert und wenn ich da irgendwelche historischen Kursverläufe anschaue, dann wäre ich wahrscheinlich irgendwann doch wieder in die Gewinnzone gekommen, sodass sich einmal mehr bewahrheitet kaufen und quasi wegschauen und einfach nur halten. Aber zum Thema Aktien mache ich vielleicht eines Tages nochmal eine eigene Folge. Also, das war auf jeden Fall die Nummer 10. Bei der Nummer 9 findet ihr euch vielleicht auch wieder, und zwar ist das ein Mixer bzw. ein Smoothie Maker von der Marke WMF. Den hatte ich auf Amazon bestellt. Der erste ist sofort ausgelaufen, dann umständlich ja zurückgeschickt und beziehungsweise ich musste ihn nicht zurückschicken, ich musste nur irgendwie nachweisen, dass ich den gekauft hatte. Dann hat WMF direkt mir eingeschickt, also nicht mehr über Amazon, aber der ist auch wieder ausgelaufen, sodass ich mir denke, also wie kann denn das elementare Grundprinzip so eines Smoothie-Makers so fehlerhaft sein? Dann das ganze Gerät ist eine Verschwendung von Ressourcen, es macht in keinster Weise das, was es eigentlich machen soll. Und also das ist für mich ein Rätsel, natürlich ist der monetäre Gegenwert gering und ich hab's, nee, den zweiten habe ich dann nicht wieder erstattet bekommen, den habe ich letztendlich dann ja behalten, aber er funktioniert eben nicht und die 40 oder 50 Euro habe ich also wirklich ins Sand gesetzt. Ich habe dann wieder einen anderen gekauft und zwar von Silvercrest, von dieser Lidl-Marke und ich will ja keine Werbung für Lidl machen, aber ich muss sagen, diese Silvercrest-Marke von Lidl ist schon toll. Also der Mixer funktioniert ohne Probleme, läuft nicht aus und wir haben auch noch andere Geräte von dieser Silvercrest-Marke, zum Beispiel eine Heißluftfritteuse und die möchten wir um kein Geld der Welt mehr missen. Nummer 8 ist eine Plastikgartenbank, die wir eigentlich gekauft hatten, um ein bisschen Stauraum zu bekommen in unserem Minigarten hinten. Aber die verbiegt sich eigentlich nur, wenn die Sonne drauf scheint, Wasser läuft ein. Man sitzt unbequem, also wirklich jegliche Funktion, die wir uns da erhofft haben, nicht erfüllt. Auch hier kein großer monetärer Gegenwert. Aber ich konnte es dann nicht mehr sehen und ich habe es dann zum Recyclinghof gebracht. Ist ein gutes Beispiel für so einen negativen Nutzen. Also sprich, der ursprüngliche Nutzen, den man eigentlich erzielen wollte, ist in keinster Weise erfüllt. Und jetzt leidet man dann aber sogar drunter, dass dieses Ding da steht, Es hilft einem nicht, es erinnert einen nur, ja Mensch, ich wollte eigentlich was anderes damit erreichen. Es ärgert mich, dass dieses Ding da steht. Und da spreche ich dann von einem negativen Nutzen. Und um den wegzubekommen, habe ich es dann eben weggebracht. Ähnlich ist es eigentlich bei der Nummer 7 auf meiner Liste. Da bin ich dann wieder bei dem Tesla angekommen. Wobei es geht jetzt nicht um den Tesla selbst. Wie gesagt, da bin ich eigentlich immer noch ein Fan davon. Wir wissen alle, dass der Elon jetzt zuletzt ein paar große Hämmer rausgehauen hat. Und wer meine Tesla-Folge gehört hat, der weiß ja auch, dass ich jetzt diesen Aufkleber habe, zumindest, dass ich mich ein bisschen abgrenze von dem Schwachsinn, den er verzapft. Und der Fehlkauf, auf den ich jetzt eigentlich zu sprechen kommen will, ist eine Abdeckplane für den Tesla. Und zwar, als wir den vor circa 3 Jahren gekauft haben, da habe ich mir gedacht, ja, was mache ich denn, wenn es mal hagelt? Also ich hatte nie wirklich so ein teures Auto, deswegen war es mir wahrscheinlich bisher immer wurscht. Das Auto steht aber außen, also wir haben keine Garage. Also habe ich mir gedacht, wenn es mal hagelt, dann brauche ich ja irgendwie eine Abdeckplane, um das Auto zu schützen. Habe mich dann schlau gemacht, da gab es unterschiedliche Optionen, es gab auch unterschiedliche Preisklassen. Und ich habe mich dann für eine 120 € Abdeckplane entschieden, die aber schon so eine gewisse Dicke hat, sodass, also wenn es hageln würde, dass dann das Auto, glaube ich, schon safe wäre. Nur der Punkt ist, das Ding ist seitdem in unserer Abstellkammer, nimmt relativ viel Platz weg und ich habe es noch nie benutzt, was einerseits gut ist, weil ich glaube, es hat auch nicht wirklich gehagelt. Auf der anderen Seite glaube ich, wenn es dann mal hagelt, dann ist es ja wahrscheinlich eh zu spät oder es ist nachts und ich bin nicht zu Hause. Also, und diese Abdeckplane da drum zu machen, ist ja relativ viel Aufwand, glaube ich zumindest. Also, die ist noch original verpackt. Also, deswegen ärgert mich der Kauf ein bisschen. Das ist jetzt vielleicht kein hundertprozentiger Fehlkauf, weil vielleicht kommt der Tag noch, an dem ich es verwenden werde. Aber Stand heute denke ich mir, das Geld hätte ich mir eigentlich sparen können. Nächster Fehlkauf ist ein Modem und zwar von der Firma AVM, also die diese Fritzboxen vertreibt, wobei ich dazu sagen muss, das Modem selbst kann jetzt nichts dafür. Wir haben hier einen Internetanschluss von Vodafone und zwar über das Kabelnetz, also nicht über das DSL-Netz oder Telefonleitung, sondern über das Kabelnetz. Und Vodafone hat uns zwar ein Modem dazugegeben, aber die Nachbarn hatten dann auch diese Fritzbox gekauft und haben gemeint, dann läuft's besser. Und deswegen habe ich mir gedacht, gut, dann mache ich das auch, weil es lief nicht so gut. Dann habe ich also dieses Modem gekauft und installiert und dann, es lief am Anfang auch ohne Probleme letztendlich. Aber wenn es dann mal ein Problem gab und ich dann bei Vodafone angerufen habe, dann war das Erste, was die gesagt haben, ja, nee, also sie haben ja eine Fritzbox, da können sie jetzt irgendwie nicht so auslesen, was da passiert. Und es wäre besser, wenn ich dann das Modem von Vodafone wieder anschließen würde. Und jeder, der da schon mal angerufen hat bei solchen Unternehmen, der weiß, das ist ein langwieriger Prozess. Und wenn du da mal jemanden in der Leitung hast, dann kannst du eigentlich froh sein. Und wenn er dann sagt, ja, jetzt schließen Sie doch mal das Modem an, das ist also nichts, was in 2 Minuten erledigt ist. Ich glaube sogar, man musste dann nochmal irgendwie freischalten lassen oder irgendwie ein Code wurde zugeschickt. Also es war ein relativ langwieriger Prozess und somit hatten wir also auch Tage, wo dann komplett ohne Internet waren. Und nachdem das dann zweimal oder so insgesamt passiert war, habe ich mir gedacht, ja, dann wechsle ich doch wieder zurück auf das Vodafone-Modem. Es macht keinen Sinn, dieses Fritzbox-Ding da angeschlossen zu haben, obwohl es wahrscheinlich technisch ein gutes Gerät ist. Aber einfach um den Prozess zu beschleunigen und das Vodafone da direkt Zugriff hat, bin ich dann also wieder zurückgegangen zu dem Vodafone-Modem und habe die Fritzbox dann wieder verkauft. Ich denke, ursprünglich hat die um die 200 € gekostet. Ich glaube, ich habe da relativ viel wiederbekommen. Also mein Verlust war begrenzt. Aber trotzdem würde ich das Ganze als Fehlkauf einkategorisieren. Jeder, der meine Einführungsfolge damals gehört hat, der weiß vielleicht auch, meistens ist es ja gar nicht technisch bedingt, dass das Internet nicht funktioniert. Es sind meistens die Nutzer bzw. die diversen Endgeräte, die dann da angeschlossen sind. Mittlerweile habe ich ja dann an das Vodafone-Modem ein TP-Link-Mesh-System angeschlossen und seitdem läuft das alles auch sehr gut. Nummer 5 auf der Liste ist auch ein technisches Gerät und zwar war das ein Samsung Smart TV, den ich über Amazon dann bestellt hatte. Eigentlich völlig unnötig, denn mein alter Fernseher, der ging eigentlich noch, aber ich dachte, ich brauche einen größeren. Ich glaube, den kleineren hatte ich dann auch meinen Eltern gegeben. Auf jeden Fall, gut, jeder, weiß, dass es da eine Vielzahl von Optionen gibt und ich bin technisch auch nicht wirklich bewandert. Ich glaube, ich wollte halt einen Samsung haben und dann habe ich mir den halt bestellt und als der dann angekommen ist, der sah auch gut aus und wenn man ihn eingeschaltet hat, das war eigentlich ein ganz cooler Effekt, dann ist quasi dieser schwarze Bildschirm ist quasi von der Mitte von nach oben gefahren, nach unten gefahren, also dieser Effekt, wenn du einschaltest, das fand ich eigentlich ganz cool. Nur das Problem war, dass der immer das WLAN-Signal verloren hatte und ich ihn dann letztendlich zurückgeschickt habe, weil das hat so keinen Sinn gemacht. Und warum war das jetzt ein Fehlkauf? Natürlich auch wegen dieser WLAN-Geschichte. Aber das kann, denke ich mal, immer passieren. Der Punkt ist, dass das ein relativ großes und sperriges Gerät war. Und Amazon sagt zwar ja immer, ja, Retoure umsonst und die sind ja eigentlich auch sehr serviceorientiert. Nur in dem Beispiel, da musste ich dann erstmal auf eigene Kosten das ganze Ding per Post und zwar als Sperrgut an Amazon zurückschicken. Das hat dann, glaube ich, 50 oder 60 € gekostet und musste dann erst im Nachgang mühsam versuchen, über Amazon das Geld wieder zurückzubekommen. Das habe ich zwar dann auch bekommen, aber insgesamt war die Geschichte also völlig unnötig, aufwendig und deswegen würde ich das auch als Fehlkauf ansehen. So, jetzt nähern wir uns langsam so diesen größeren Geschichten an. Also bisher kann man ja sagen, okay, bis auf die Aktie waren es vielleicht eher kleinere Geschichten. Jetzt das nächste Thema ist so ein Schwimmbecken, so 2 mal 3 Meter. Was wir uns damals zu Corona-Zeiten dann gekauft hatten, um den Kindern vielleicht ein bisschen Spaß zu bieten. Das haben wir dann hinten in unseren Garten gestellt, wobei unser Garten, wir haben damals in einem reinen Mittelhaus gewohnt und der Garten, der war also ja 6 Meter breit, vielleicht 4 Meter tief, also wirklich überhaupt nicht tief. Also sprich wirklich nicht groß und dieses Schwimmbecken hat quasi diesen ganzen Garten ausgefüllt. Also das war dieses rechteckige blaue, das hat man schon oft in Prospekten gesehen. Das hat dann auch noch so schräge Stützen gehabt, sodass also wirklich der ganze Gartenbereich durch dieses Schwimmbecken ausgefüllt war, was auch okay gewesen wäre. Aber die Idee, dass die Kinder dann da Spaß haben und planschen, das war halt leider nicht so. Die sind, glaube ich, insgesamt, also vielleicht insgesamt 10 Mal, wenn überhaupt, dann da reingegangen. Fairerweise muss ich sagen, das Wasser war auch immer kalt, also der Gartenbereich, der lag schon tendenziell im Schatten. Ich habe dann auch diese Solarmatte gekauft und versucht, das irgendwie geheizt zu bekommen, aber hat auch nicht so richtig geklappt. Und das Ganze war auch unheimlich aufwendig mit Pumpe und mit Chlorgehalt und mit pH-Wert und mit Saubermachen. Und insgesamt, ich denke, ich habe mindestens 500, wahrscheinlich eher mit allem drum und dran 800 € ausgegeben und wiederbekommen habe ich dann vielleicht 100 oder 200 €, als wir es wieder verkauft haben. Ich war echt froh, als das Ding dann wieder weg war, dass es überhaupt noch einer gekauft hat, aber man hört schon raus, also das war ein großer Fehlkauf. Und auch ein gutes Beispiel, wie lernresistent ich manchmal bin. Ich habe nämlich auch schon mal ein Trampolin gekauft, was dann auch in dem Garten stand, was genau das gleiche war. Garten war komplett ausgefüllt mit dem Trampolin, Kinder sind kaum gesprungen, irgendwann habe ich es dann wieder verkauft. Nummer 3 auf der Liste hängt auch wieder mit den Kindern zusammen. Und zwar haben die sich ja immer Haustiere gewünscht. Und irgendwann haben wir gesagt, ja, nee, also Haustiere, die machen ja viel Dreck und Geruch und so weiter. Lass uns doch mal Fische ausprobieren. Und da hatte ich dann auch schon im Vorfeld geschaut. Also da gab es dann schicke kleine Aquarien, teilweise für unter 100 €. Und dann sind wir eines Tages zu Kölle Zoo gegangen. Und dann ging das Ganze los. Dann ging es erstmal um die Frage, ja, Süßwasser oder Salzwasser. Und der Verkäufer hat uns damals dann Salzwasser empfohlen. Und dann brauchten wir ein größeres Aquarium. Und dann brauchten wir Gestein. Und dann brauchten wir Einsiedlerkrebse, Korallen, Anemonen, so ein Skimmer zum Wasser reinigen, sage ich mal. Jede Menge Salzwasser, nochmal ein extra Licht. Und das Ganze hatte dann auch kein Ende, denn so ein Wasser muss auch immer wieder ersetzt werden, ausgetauscht werden. Also sind wir manchmal zum Kölle Zoo gefahren mit den Kanistern, haben dann neues Salzwasser gekauft. Das Ganze ist unheimlich aufwendig. Fische haben wir natürlich auch noch gekauft, logisch. Das war teilweise auch mit das teuerste, sodass ich also locker über 1000, wahrscheinlich eher über 2000 € für das ganze Thema Aquarium ausgegeben hatte, musste dann eben zum Großteil das Ganze auch immer selbst sauber machen. Also die Kinder haben sich da vornehm zurückgehalten Und eines Tages, als wir im Urlaub waren, gab es dann einen Stromausfall oder die Sicherung hat es rausgehauen, was dann letztendlich das Ende dieses Aquariums bedeutet hat. Ich habe dann das Gehäuse noch für circa 20 Euro verkauft. All die anderen Sachen waren eigentlich nicht mehr wirklich zum Verkaufen, sodass man sagen kann, vielleicht war das dann doch monetär der größte Verlust, wobei Verlust ist auch nicht richtig. Wir hatten ja auch einen Nutzen. Also über lange Jahre hatten wir schon einen Nutzen. Wenn man das Aquarium anschaut, dann ist es ja schon schön. Wobei es war eben oft nicht wirklich sauber, was dann eben die Freude ein bisschen getrübt hat. So dass es schon zu Recht auf Nummer 3 meiner Liste steht, denke ich. Nummer 2 ist eine Couch. Und zwar ist das Thema ähnlich wie beim Auto. Wir haben eigentlich nie wirklich teure Couches gehabt. Und vor 3, 4 Jahren haben wir mal bei Bekannten eine schöne Couch gesehen oder wir waren dann auch drauf gesessen und fanden das halt ganz toll. Ich denke, das Modell hieß Athen damals. Und wir dachten, ja, das wollen wir auch. Wir sind dann auch in das Möbelhaus gegangen, haben das Modell auch gesehen, fanden es auch gut. Nur der Verkäufer meinte dann damals, dass die Abstände, also Rückenlehne, Sitzfläche und dann der Abstand zum Boden jetzt für uns beide als die nicht größten Menschen nicht ideal sind. Und empfahl dann halt ein anderes Modell. Das haben wir dann auch dort ausprobiert und fanden es auch okay. Als es dann gekommen ist, also wir haben dieses andere Modell dann gekauft und das waren dann schon, ich denke, über 2000 Euro. Also natürlich kann man noch viel mehr für eine Couch ausgeben, aber das war mit Abstand die teuerste Couch, die wir bisher gekauft haben. Auf jeden Fall hat sich dann relativ schnell herauskristallisiert, dass dauerhaftes Sitzen zu Schmerzen führt. Also mein Po hat wirklich wehgetan, es war einfach unbequem und auch die Armlehnen. Also es gab nur auf jeder Seite so ein aufklappbares Ding, wo man sich nicht wirklich abstützen konnte. Und da realisierten wir mehr und mehr, also so eine Armlehne ist schon ein wichtiges Gadget bei so einer Couch. Und wir haben es dann lange Zeit probiert und ich habe dann meiner Frau gesagt, ja, also nee, ich kann da nicht dauerhaft sitzen. Und sie meinte dann, nee, doch, also es muss. Es war ein teures Ding, wir müssen da jetzt sitzen. Und ich habe dann nur gesagt, ja, schon, aber ich sitze nicht bequem. Also lass uns doch wenigstens mal zu Mömax gehen und vielleicht mal ein günstigeres Modell nochmal Probe sitzen. Und wir haben jetzt also wieder die günstigste Couch gekauft, die zwar jetzt nicht optisch viel hermacht, aber zumindest sitze ich wieder einigermaßen weich. Wir haben dann noch so extra Armlehnen damals für die alte Couch schon gekauft gehabt, also so Polster, auf die kann man sich relativ gut abstützen. Und in dieser Kombination ist also das Mömax Couch jetzt viel, viel besser als das andere teurere Couch. Das andere teurere Couch haben wir dann ins Arbeitszimmer gestellt, wo es als kurzfristige Sitzmöglichkeit oder auch als Liegemöglichkeit gut genutzt werden kann. Deswegen kann man sagen, es ist vielleicht kein kompletter Fehlkauf gewesen, aber gedacht war das Ganze natürlich anders. So, Trommelwirbel für die Nummer 1. Und zwar findet sich da wieder ein Auto, aber es ist immer noch nicht der Tesla, sondern es ist ein Skoda Yeti. Und zwar haben wir den damals gekauft. Ich hatte damals leider einen Unfall, nicht verschuldet. Auf jeden Fall war mein alter Skoda, dieser Roomster, ein wirtschaftlicher Totalschaden und so musste ich also ein neues Auto suchen und ich hatte damals im Internet eins gefunden und habe meinen Vater damals hingeschickt. Also das war im Nürnberger Raum, wir wohnen hier im Würzburger Raum, meine Eltern wohnen im Nürnberger Raum. Also habe ich mir gedacht, es ist doch eine gute Idee, meinen Vater da mal hinzuschicken. War es aber offensichtlich dann doch nicht und zwar ist die Geschichte die folgende. Das war ein Skoda Yeti, wie gesagt, der war 5 Jahre alt, wurde als unfallfrei annonciert. Der Kaufvertrag war dann aber so gestaltet, dass ein kleines Kästchen auf dem Kaufvertrag war und dieses Kästchen sagte, es handelt sich um ein unfallfreies Fahrzeug und sprich, dieses Kästchen hätte angekreuzt sein müssen. Aber ich denke, das ist so eine Masche von so Gebrauchtwagenhändlern, dass man vielleicht nicht genau hinschaut. Oder mein Vater, gut, der ist halt nun mal, damals war er nahe der 80. Mir wäre es aber wahrscheinlich auch nicht aufgefallen. Auf jeden Fall würde ich denken, dass man dieses Kästchen eher so sieht, dass wenn es nicht angekreuzt ist, dann passt alles. Aber letztendlich war die Aussage, also wir garantieren nicht, dass es ein unfallfreies Fahrzeug ist. Und es hat sich dann auch herausgestellt, dass es ein Unfallfahrzeug war. Es hatte auch komische Geräusche gemacht, sodass ich dann mit dem Händler leider wieder in Kontakt treten musste. Der hat natürlich nicht erfreut reagiert. Hat sich natürlich auch auf den Kaufvertrag berufen. Gut, dann haben wir eine Rechtsschutzversicherung eingeschaltet, aber die konnte auch nicht viel machen. Der Händler hat uns dann zwar nochmal 1000 Euro Nachlass gegeben, aber ich wollte das Auto dann nur wieder loswerden. Also wir kaufen dann Auto.de, haben es abgekauft. Mein Nettoverlust war, denke ich, so um die 1000 Euro. Und ja gut, das kann man noch irgendwo verschmerzen, aber sag ich mal, dieser emotionale Prozess auch im Kontakt mit diesem Autohändler, ich habe den dann auch auf mobile.de bewertet, also natürlich schlecht bewertet, und dann hat er mich aber sofort angerufen, als das veröffentlicht wurde, und hat gesagt, also was das soll, und ich soll die Bewertung da rausnehmen. Habe ich natürlich nicht gemacht, und dann hat er auf die Bewertung auf mobile.de auch nochmal gesagt, ja, also das ist Rufmord und wir zeigen dich an. Also das Ganze hat mich dann doch emotional ein bisschen aufgewühlt, und deswegen ist das für mich eigentlich der größte Fehlkauf, den ich je gemacht habe, auch wenn der monetäre Verlust in Anführungszeichen nur 1000 Euro war. So, dann bin ich durch mit meinem Ranking. Hat eigentlich Spaß gemacht. Sind eigentlich nette Anekdoten dabei. Ich glaube, nächste Woche mache ich dann wirklich die Top 10 der vermeintlich besten Einkäufe. Da freue ich mich schon drauf. Mal schauen, wie die Bundestagswahl ausgeht, und ich wünsche euch eine tolle Woche.